Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena. Hallo.
Hallo Till.
Na?
Schön, dich zu sehen und zu sprechen.
Ja, freue mich auch. Ich freue mich auch, dich zu sehen und zu sprechen. Und wir sprechen heute über das Thema Recherche, Recherchieren. Das erste Mal, dass wir wirklich über ein wahnsinnig aktuelles Thema sprechen.
Das stimmt. Es ist, ist natürlich, wird viel diskutiert im Moment im Zuge der ganzen Bestseller-Veröffentlichungen der letzten Wochen, die uns natürlich auch bewegt haben, so ein bisschen.
Ja, und es geht darum, letztendlich geht es ja auch so ein bisschen, das Thema Recherche berührt die Grenze zwischen Journalismus und Literatur, weil es bestimmte Formen gibt, die literarische Reportage und so weiter und so fort. Ja, klar, also wir reden über Relotius, Würger, vielleicht auch über, hast du die Florian Henkel von Donnersmarck Debatte jetzt verfolgt in den letzten Minuten?
Ja, ich habe sie ein bisschen verfolgt, ich habe aber den Film nicht gesehen. Ich will den aber auch nicht sehen. Mir reicht komplett die Rezeption dieses Films, um genau zu wissen, dass ich ihn nicht sehen möchte. Und du?
Ich möchte diesen grauenvollen Film auch nicht sehen. Mir hat der Trailer gereicht. Und mir hat es auch gereicht, dass ich das Leben der anderen gesehen habe. Aber es fällt mir nur ein, weil es da ja auch beide Male darum ging. In dem einen Film, das Leben der anderen, sagt Christoph Hein, das sei eigentlich sein Leben gewesen, aber halt
dann doch eben nicht so richtig.
Doch eben nicht so richtig. Wobei das heute dann in der FAZ, komm, ich schneide den ganzen Scheiß raus. Scheiß auf Florian Henkel von Donnersmarck, ey. Ganz ehrlich, sorry, Respekt für seine Frisur, aber ich habe eigentlich keinen Bock, über ihn zu reden. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht. Warum? Warum ist der Mann fürs Ausland das Fenster in unsere Seele? Ich verstehe das nicht mit seinen grottigen
Machwerken. Ich glaube, weil er einfach so eine geile Frise hat. Ich glaube, daran liegt es. Naja, aber ich meine, Florian Henkel zu Donnersmarck, zu oder von eigentlich? Ich glaube, zu.
So viel
hat er immerhin die Chuzpe gehabt, sich mit Leuten zu befassen, die noch am Leben sind oder die Biografien von Menschen abzumelken und irgendwie wild zu fiktionalisieren, die sich noch dagegen wehren können. Wohingegen Tages Würger sich halt einfach Leute vorgenommen hat, die sich nicht mehr dagegen wehren können, was die Sache eigentlich noch schlimmer macht.
Ich glaube trotzdem, dass man es vergleichen kann, weil auch wenn man sagt, ja, zum Beispiel in dem Roman Stella von Tages Würger, dem ein Literaturverzeichnis beigegeben ist und in dessen Danksagung es auch viel um die Recherchen im Bundesarchiv und so weiter geht. Und auch Florian Henkel von uns Donnersmarck, der offensichtlich Gespräche geführt hat, also auch recherchiert hat, sei es jetzt mit Gerhard Richter oder Christoph Hein. Das heißt, der Rechercheaufwand, der Recherchewille, möglicherweise auch die Recherchefähigkeiten waren da, aber wenn die gestalterischen Mittel eben einfach nicht stimmen und wenn das Menschenbild nicht stimmt und wenn die das ästhetische Vermögen nicht stimmen, dann kann man halt einfach so viel recherchieren, wie man will, und es kommt trotzdem wirklich geschmackloser Kram
mal raus. Ich glaube, es passiert dann, wenn man sozusagen die historischen Quellen benutzt, um seiner eigentlich nicht wirklich funktionierenden fiktionalen Figur so eine Authentizität verleihen zu wollen. Also sich quasi wie so ein Echtheitsdiplom anzuheften, dadurch, dass man auch ein paar Gerichtsakten zitiert. Das finde ich schwierig. Es gibt ja, also ich meine, man kann das ja machen. George Saunders zum Beispiel, über den wir, glaube ich, in anderem Zusammenhang schon mal gesprochen haben, der hat es ja auch gemacht in seinem letzten Buch. Der hat ja auch reale, belegbare Stimmen oder Auszüge aus anderen Büchern über Lincoln zusammenmontiert mit komplett ausgedachten fiktionalen Stimmen von von toten Menschen, die da als Geister über so einen Friedhof geistern. Und das zum Beispiel funktioniert deswegen total gut, weil die Trennung so eindeutig ist. Also weil klar ist, dass die Geisterstimmen eben Fiktion sind.
Ja, und ich meine, es ist natürlich schwierig, das irgendwie dingfest zu machen, vor allem vermutlich im Gespräch. Aber das ist auch genau, ich gebe dir absolut recht, und es ist auch genau das, was ich eben meinte, als ich gesagt habe, dass dann aber eben auch einfach die Gestaltungsmittel, die Gestaltungsmöglichkeiten, das Handwerk und das Menschenbild stimmen müssen, weil dieses Buch, über das du sprichst, Lincoln im Bardo von George Saunders, wo es um den Tod des 11-jährigen, glaube ich, Sohnes von Abraham Lincoln geht und über seine Trauer und wie er den Leichnam in der Gruft besucht und wie andere Geister in Anführungszeichen ihn dabei beobachten. Das hat das ist einfach gestalterisch, handwerklich, sprachlich und von eben aber auch von dem Menschenbild her so meilenweit von den anderen Beispielen entfernt. Aber genau, das ist es für mich halt. Dann kannst du natürlich sofort alles machen. Also dann geht eben auch alles. Aber die Recherche wird halt in den falschen Händen, ist sie einfach wertlos. Also sie zerfällt wirklich wie im Märchen, irgendetwas Wunderbares zu Staub zerfällt. Sie hat einfach keinen, das ist einfach sinnlos.
Im Zusammenhang mit Recherche finde ich ganz interessant, dass bei dem Kollegen in Anführungsstrichen Klaas Relotius, dem Spiegelreporter, der aufgeflogen ist, weil er alle seine Reportage oder ich glaube wirklich fast alle seine Reportagen einfach erfunden hat und eben gar nicht recherchiert hat. Und dann viele so flapsig gesagt haben, mein Gott, viele nicht alle, aber viele gesagt haben so flapsig, naja, mein Gott, der junge Mann hat ja Talent, warum hat er nicht gleich Romane geschrieben? Und das finde ich eine total fatale Vorstellung, dass Menschen glauben, nur weil etwas Fiktion ist, ist es automatisch Literatur. Weil auch für die Literatur muss man natürlich recherchieren.
Ja, ich finde das nicht, ehrlich gesagt. Also mich hat es auch geärgert, dass als es das geheißen hat, er hätte ja dann doch gleich Romane schreiben können, weil er so wahnsinnig talentiert sei und weil er so wunderbar geschrieben hat. Da finde ich halt eher nein. Er hat nicht wunderbar geschrieben. Er hat halt so Emo-Kitsch und so Stimmungskitsch aneinander gereiht. Und ehrlich gesagt, also wer 5 Wochen in Fergus Falls verbracht hat und dann mit einer ausgedachten Geschichte zurückkommt, die Qualität von der Geschichte hat, die er mitgebracht hat, da würde ich denken, also ich kenne eigentlich, hoffe ich, nur Autorinnen und Autoren fiktionaler Texte, die nach 5 Wochen eine 1000-mal bessere Kurzgeschichte mitbringen würden. Ich weiß nicht, ich finde auch da liegt das Problem für mich eher in der Verkitschung des Schreibhandwerkes sozusagen. Ich finde aber nicht, dass... Meinst du wirklich, dass man für fiktionale Texte auch sorgfältig recherchieren muss?
Na, nicht so sorgfältig wie für einen journalistischen Text. Also es muss sozusagen, bestimmte Dinge müssen plausibel sein und andere Dinge, also zum Beispiel Figuren, dürfen nicht zu plausibel sein. Das ist vielleicht dann auch nochmal ein Unterschied zu dem, was Klaas Relotius gemacht hat, der ja extrem plausible, sozusagen in ihrer Plausibilität geradezu klischeehafte Figuren sich ausgedacht hat, die eben genau so eine Erwartung erfüllen, die man haben könnte an den Kleinstadtamerikaner, an den Waffennah oder an den syrischen Rebell oder sowas. Sicher auch ein Grund, warum das so lange nicht aufgefallen ist, weil alle diese Figuren eben genau das so bedient haben. Und das wiederum darf ja eine literarische Figur eigentlich nicht in dem Maße so eine Erwartung die ganze Zeit bedienen. Die muss ja schon auch hier und da mal Brüche haben oder eben genau das genau nicht bedienen oder zumindest haarscharf dran vorbei rutschen mit dem, was sie empfindet oder wie sie handelt. Sonst ist ja öde. Aber ich finde es interessant, dass du jetzt, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, findest du Recherche beim fiktionalen Schreiben nicht so entscheidend. Wundert mich deswegen, weil du ja bislang immer extrem auch recherchegetriebene Dinge geschrieben hast in deinen Kriminalromanen.
Also mich hat auch tatsächlich, haben die Diskussionen und die Erkenntnisse der letzten Wochen und Monate haben mich immer mehr in diese Richtung gebracht. Und auch die Tatsache, dass ich jetzt selber, wir werden gleich darüber sprechen, wir arbeiten beide sozusagen an historischen Romanen. Ich sage sozusagen, weil also meins ist sozusagen ein Youngtimer-Text, der in den 80er Jahren spielt. Und deiner reicht aber bis in die 20er Jahre zurück. Also das heißt, wir müssen selber darüber sprechen, wie wir damit umgehen. Und da habe ich irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich habe schon immer ein Unbehagen an Recherche gehabt. Das liegt daran, dass ich, also meine Devise auch beim Schreiben von Kriminalromanen ist eigentlich immer gewesen, so viel zu recherchieren, wie man braucht, um sich nicht komplett lächerlich zu machen, aber immer nur so viel, bis man sozusagen anfangen kann, sich selber die Sachen auszudenken. Das habe ich letztendlich auch, ehrlich gesagt, dir zu verdanken. Also du hast mir diesen Rat mal gegeben, als ich meinen ersten Kriminalroman geschrieben habe, wo es um den Ausbruch eines tödlichen Virus an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ging, habe ich dir gesagt, dass ich irgendwie überhaupt nicht weiß, wie tief diese Recherchetiefe sein muss. Und da war ich schon dabei, da hatte ich mit Leuten vom Robert-Koch-Institut gesprochen und alle möglichen Fachbücher über Tropenkrankheiten gelesen. Und da hast du gesagt, naja, du würdest halt so gewisse grundsätzliche Sachen erwarten, wie zum Beispiel, dass der Schiffsarzt, wortwörtlich ist mir das in Erinnerung, dass der Schiffsarzt jetzt nicht eine virale Infektion mit einem Antibiotikum behandelt, aber ansonsten sei das doch völlig egal. Und das ist eigentlich, ist auch ganz ehrlich, das ist die Recherchetiefe, die ich anstrebe und mehr, finde ich, brauche es für einen fiktionalen Text nicht.
Naja, aber also freut mich, dass ich hilfreich sein konnte, aber das, also du bist ja schon für deine Kriminalromane, du bist in irgendwelchen Kriechtunneln rumgekrochen und du hast dir angeguckt, wie es hinter den Kulissen des Elbtunnels aussieht und du warst für den letzten in irgendwelchen Schwimmbadkellern unterwegs und du hast ja wahrscheinlich auch so einen eigenen Führungsoffizier bei der Hamburger Polizei, den du anrufen kannst und der dir sofort jede Frage, welcher Dienstgrad was macht und wann die Spusi, wie, wen, was und nee, das denkst du dir alles aus. Jetzt kommt's raus.
Du hast am Anfang gesagt, dass es natürlich um so Authentizitätsmerkmale geht, die man einem Text im Schlechten, zum Beispiel wenn man eine tote historische Figur dafür missbraucht, auf relativ primitive Art und Weise banale Fragen von Schuld und Schicksal und so weiter zu verhandeln, aber die man auch im Guten natürlich benutzen kann, Recherche als Authentizitätsmerkmal, das finde ich auch richtig, aber ich finde, dass beim Kriminalroman, na, man geht halt so eine Art Vertrag mit der Leserin, dem Leser ein, indem man sagt, passt mal auf, das ist jetzt nicht alles völlig absurd, aber natürlich ist der Großteil in Wirklichkeit wahrscheinlich ganz anders, sonst würdet ihr keine Kriminalromane lesen, denn das wisst ihr. Also ich finde, man hat ja so ein bisschen eine Freiheit und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die viel, viel mehr recherchieren und ich finde eigentlich, dass wirklich, ganz ehrlich, ich finde, dass Recherche total überschätzt wird. Und diese Sachen, die du aufgezählt hast, das klingt so beeindruckend, aber ich mache das eigentlich aus so einem Gefühl heraus, das müsste so sein und man müsste das machen. Wahrscheinlich stimmt es irgendwie auch, aber
aber zumindest, um sich so eine Atmosphäre anzunähern, oder? Also jetzt vielleicht nicht, um jetzt ganz exakt beschreiben zu können, wie die Wasserumwälzungsanlage eines Schwimmbades aussieht, aber einfach, um sich so ein bisschen in die chlorgetränkte Stimmung zu versetzen, oder? Die man braucht, um eine gute Szene zu schreiben, oder nicht?
Ja, aber ist die chlorgetränkte Stimmung, wie du sie alleine schon dadurch in deinem Kopf hast, dass du schon 20, 30 Mal in deinem Leben im Schwimmbad warst, die zum Teil daraus besteht, zum Teil aus Kindheitserinnerungen, zum Teil aber auch aus Klischees, zum Teil aus Vorstellungen. Wäre es nicht eigentlich interessanter, sich darauf, was man sowieso schon im Kopf hat, zu verlassen und das dann anzureichern mit anderen Sachen, die man einfach wie mit so einem Treibnetz im Laufe seines Lebens aufgefangen hat, Eindrücke aus der schaurigen, romantischen Kunst, aus der Seefahrtsmalerei, keine Ahnung. Ist es nicht eigentlich interessanter, mit all diesen Sachen, die man in sich trägt, dann eine Realität, eine fiktionale Realität zu erschaffen, als in ein Schwimmbad zu gehen, Kacheln zu zählen und sich zu überlegen, nachher, was man dann davon als Authentizitätsmarker in den Text einbaut. Offene Frage. Ich neige im Moment zum Ersten, ehrlich gesagt.
Ja, hast du vielleicht recht, aber man ist natürlich, ja, Authentizität, ist das ein Wort, mit dem ich Schwierigkeiten habe? Authentizität.
Gerhard Schröder hat auch immer Authentizität gesagt und ist dadurch Bundeskanzler geworden.
Ja, wir haben den Namen gemein, wir haben das Sprachproblem gemein, da fehlt nicht mehr viel.
Ich würde es nicht als Problem sehen, ich sehe es als Entscheidung.
Ich entscheide mich jetzt einfach dafür, dieses Wort nicht mehr zu gebrauchen und es ganz und gar dir zu überlassen. Aber diese Marker zu benutzen, ist natürlich auch ein bisschen, es ist ja tempting, also um halt dem Leser zu zeigen, guck mal, schau mal, ich war wirklich da. Und jetzt komm, also ich meine, ich habe dir was von meinen Sachen zu lesen gegeben, von meinem Romanprojekt, wo ich einen Teil der Handlung in Zehlendorf spielen lassen wollte, so als kleinen Gruß an dich quasi. Und du hast sofort unterstellt, zu Recht ehrlich gesagt, dass ich noch nie in Zehlendorf war, weil ich da eine etwas vielleicht zu herrschaftliche Bauweise. Ich habe mir Zehlendorf so ein bisschen wie Berlin-Dahlem vorgestellt.
Es war das Auenland mit englischen Herrenhäusern. Nee,
das war es nur in deinem Kopf. Hast. Und du hast mich sofort darauf festgenagelt und hast gesagt, du warst noch nie in Zehlendorf, so kann das nicht weitergehen. Ich zeig dir mal mein Zehlendorf, kleine Alena. Und dann hast du es mir gezeigt. Und ich muss aber sagen, dass das heruntergekommene Moloch, als dass du es mir dann wiederum beschrieben hast, auch nicht wirklich so richtig der Realität entsprach. Also offensichtlich ist man da doch so ein bisschen gefärbt von seinen eigenen Klischees auf meiner Seite und möglicherweise gefärbten Kindheitserinnerungen auf deiner Seite.
Aber es liegt natürlich daran, dass du... Also dieser Vertrag sozusagen, den du mir angeboten hast als Leser deines Textes, auch wenn es damals nur ein relativ kurzes Fragment war, war, dass bestimmte Rahmenbedingungen in der Realität verortet sind. Also es gab Sachen, die einfach sehr realistisch beschrieben waren, fand ich auch zutreffend. Also sei es jetzt die Uni-Atmosphäre oder auch schon wirklich, also es gab so... du hattest natürlich auch da gab es schon eine Strandszene an der Ostsee, Anfang der 20er Jahre und so weiter. Und das hatte für mich eine Wahrhaftigkeit, die ja nichts damit zu tun hat, dass da irgendwie mir was Authentisches vorgegaukelt wird. Aber in dem Moment, wo ich dann die Zehlendorf-Szene gelesen habe, hatte ich einfach das Gefühl, okay, wenn ich halt merke, dass das einfach von der Topografie aus meiner Sicht nicht so ganz stimmt, dann habe ich das Gefühl, dass der Vertrag, mit dem ich schon eingegangen bin, nämlich relativ viel von dem, was da steht, zu glauben, dass das einfach nicht hinhaut. Das war der einzige Grund. Ansonsten finde ich, es gibt 1000 Möglichkeiten, einen Text zu schreiben, in dem Zehlendorf als grün vor sich hinrollende Wiesenlandschaft mit Golfclubs und Chateaus beschrieben wird.
Hab ich gar nicht. Aber ja, okay, ich habe es rausgenommen und du hattest ja recht. Also du hast sofort gemerkt, die Alte war noch nie da und das stimmte ja auch.
Aber das ist, glaube ich, das Ding und das ist auch das, was das dann das Thema so schwierig macht. Also ich hatte bei diesen Szenen am Ostseestrand Anfang der 20er Jahre, hatte ich, was natürlich nicht sein kann, das Gefühl, die war da, und bei der Zehlendorf-Szene in der Realität hatte ich halt dieses Gefühl plötzlich nicht mehr. Das heißt, es gab dann so einen Bruch. Aber das Kunstwerk ist ja, finde ich, eigentlich sich diese Frage gar nicht zu stellen. Und ich finde schon, dass die Recherche, auch wenn man sie dann betrieben hat, also ich finde, sie sollte dann zumindest im Text nicht vorkommen. Also ich glaube, ich werde einen sehr, sehr großen Teil der Arbeit an meinem 80er-Jahre-Roman darauf verwenden, 80er-Jahre-Marker, die man aus Begeisterung da reinschreibt, wieder rauszustreichen.
Ja, aber ist es...
Weil du...
Ja. Nee, sagst du, ja. Ich habe dich unterbrochen.
Nee, entschuldige, nee, sag du erst. Ich bestehe darauf.
Ja, aber ist es nicht, auch ein kleines bisschen, erwarten das Leser nicht auch so ein bisschen? Also ich meine, kannst du ein Buch über Berlin über West-Berlin in den 80er Jahren schreiben, ohne einmal David Bowie zu erwähnen zum Beispiel? Ja, eigentlich nicht so richtig. Oder doch? Also ich meine, klar kann man, aber also gibt es sozusagen so Dinge, die man so, das ist wie mit den 20er Jahren in Berlin, das ist total schwierig, weil es natürlich ein wahnsinnig klischeebeladene Zeit ist mit lauter so ebenso Markern, die alle kennen und wo es schwierig ist, da so drumherum sich zu wursteln, um da nicht immer so voll auf die 12 und wie sie alle Swing tanzen und wie sie alle auf dem Vulkan tanzen und wie sie sich alle im Sadomaso-Milieu prostituieren und eben all das, was in Babylon Berlin passiert. Aber ja, aber so ein kleines bisschen zumindest dran kratzen muss man ja vielleicht schon, oder?
Naja, also natürlich, klar, wenn man die Erwartung ist auf eine Art natürlich da, aber ich finde eigentlich, dass die Erwartung, also man kann die Erwartung ja anders erfüllen. Und wenn ich erzählen darf von dem Text, an dem du gerade schreibst, es gibt eine Szene, ich drücke mich jetzt ganz allgemein aus, wo eine junge Frau mit Geld, was ihre Mutter für sie zusammengespart hat, nach Berlin kommt. In den 20er Jahren und es ist eine wahnsinnig, das ist so eine Grundsituation der Literatur, auch wenn man in dem Moment nicht an Emily und die Detektive denkt, ist natürlich dieses gesammelte, kollektive Wissen ist in einem drin als Leser. Und dann, bis das Buch erscheint, ist dieser Spoiler, glaube ich, dann auch wieder vergessen. Dann klauen ihr ein paar Kinder, ich weiß nicht, ob es in der Straßenbahn oder in der S-Bahn ist, die sie auch erstmal sehr süß findet, klauen ihr offensichtlich das Geld. Also es ist dann so eine umgekehrte Emil und Detektive Situation, die dadurch, weil ich glaube, dass die Wahrhaftigkeit von solchen Sachen eher aus unserer Erfahrung, aus deiner Erfahrung als Autorin und aus meiner Erfahrung als Leser, die Wahrhaftigkeit kommt eher aus unserer Erfahrung mit anderen Texten als mit der Realität damals und mit diesem literarischen, rein literarischen Kniff, nämlich dass sozusagen, ohne dass es jemals natürlich thematisiert wird, diese Emil und die Detektive-Situation auf den Kopf gestellt wird, entsteht sofort ein Berlin der damaligen Zeit und ein Gefühl, da reinzukommen und erstmal verloren zu sein und so weiter, was viel in Anführungszeichen authentischer oder wahrhaftiger ist, als wenn in einem Roman alle paar Seiten irgendwelche Plakate oder
Leuchtreklame.
Irgendwelche Schilder, Leuchtreklamen zitiert werden, wie es zum Beispiel Takis Würger in Steller macht, was für mich eine der vielen Schwächen von diesem Buch ist, dass du halt die ganze Zeit die Notizbuchabschriften siehst.
Ja, ich kann aber auch verstehen, wie dass man, wenn man sie schon gefunden hat, dass man sie dann auch verwenden will. Man muss aber, wie du sagst, wahrscheinlich muss man dann am Ende doch nochmal einfach durchflöhen und genau diese ganzen Marker wieder rausstreichen, so man sie nicht braucht. Aber wie machst du das denn jetzt? Also wenn du schreibst über West-Berlin in den 80er Jahren und zwar aus Sicht eines erwachsenen Mannes, der du ja damals noch nicht warst. Du bist ja noch sehr jung. Also du warst ja in den 80ern Teenager, wenn ich richtig rechne.
Ja, das ist richtig.
Und hast du manchmal, jetzt wenn du so drüber nachdenkst, das Gefühl, dass dein Blick auf bestimmte Situationen eigentlich eben nicht der sein kann, den deine Hauptfigur hat, weil du bestimmte Dinge, die eben vielleicht auch politisch oder gesellschaftlich virulent waren oder die Erwachsenen beschäftigt haben in den 80ern, dich als jungen Menschen eben gerade nicht so beschäftigt haben, weil du mit anderen Dingen befasst warst?
Ja, also ich hoffe, dass der absolut naheliegende Kunstgriff, nämlich dass dieser Mann, der Anfang 30 ist, verliebt ist, funktioniert. Vor allem dahingehend, dass er dadurch halt einfach die Welt vielleicht auch eher mit den Augen eines Teenagers sieht und vielleicht auch eher sich nicht dafür interessiert, was Gorbatschow und Reagan in Reykjavik besprechen oder was auch immer. Ich glaube aber auch, dass wir im Nachhinein wahrscheinlich überschätzen, welche Rolle solche Sachen überhaupt gespielt haben zu der Zeit und wie sehr man das wahrnimmt. Ich muss sagen, ich habe halt angefangen, ganz viele Sachen über die 80er Jahre zu lesen, auch wieder zu lesen und habe dann gemerkt, dass mich das eigentlich, Stichwort Recherche, nicht so richtig interessiert, im Sinne von, dass es eben in mir nicht diesen Erfindungswillen und dieses die Freude am Ausdenken hervorruft. Und ich bin jetzt eher dabei, Sachen zu lesen, nochmal zu lesen, die ich rund um die 80er Jahre selber gelesen habe und die für mich mit dieser Zeit verbunden sind. Also jetzt zum Beispiel diese Gesprächsprotokollsammlung von Maxi Wander, Guten Morgen, du Schöne. Darauf bin ich gestoßen, weil ich gedacht habe, Mensch, das muss ich so mit 13, 14, 15 bei meiner Mutter aus dem Regal geholt haben. Es zeichnet zwar das Ostberlin der späten 70er Jahre nach, aber ich versuche eher so das nochmal nachzuspüren, was für mich selber damals Gegenwart war, und habe mich eigentlich inzwischen von dem Plan verabschiedet, diese Zeit mit Hilfe von Zeitungsarchiven und so weiter, was ich anfangs auch gemacht habe, wieder auferstehen zu lassen. Ich glaube, das führt irgendwie nicht weiter. Im Moment ist echt der Plan, das Ganze mit meinen persönlichen Erinnerungen und durch Modern Talking Texte irgendwie lebendig werden
Geil.
Zu lassen.
Ich hatte in den 80ern ein Modern Talking Plakat an meinem Schrank und bin dafür sehr ausgelacht worden von meinen viel cooleren Eltern. Aber ich war auch noch wirklich sehr klein. Ich war, glaube ich, so 7 oder so.
Ja, also es gibt, das ist interessant, weil ich glaube zum Beispiel, dass Modern Talking ein ganz, 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 ganz starker 80er-Jahre-Marker in Deutschland natürlich ist. Und meine Schwester hatte auch so eine Modern Talking-Phase, und zwar wirklich eher auch als junge Teenagerin, wofür ich sie natürlich 2, 3 Jahre älter total... ich habe sie echt schlecht behandelt, deswegen. und jetzt denke ich halt eher, okay, das war damals aber einfach irgendwie eine, das, also es ist ein wichtiger Marker, aber was ist sozusagen die emotionale Wahrhaftigkeit, die dahinter steckt? Und in was für einer Situation könnte jemand damals, der kein Teenager ist, Modern Talking gehört haben und irgendwie gedacht haben, boah, Alter, genau so ist es. Und das finde ich total schön, sich eine Figur, das ist nicht die Hauptfigur, zu überlegen, die You Can Win If You Want hört und plötzlich denkt, verdammt nochmal. Und das ist irgendwie so, das ist aber keine Recherche. Das ist einmal den Text.
Eine Annäherung an ein Lebensgefühl, um dieses schöne Wort mal zu benutzen.
Ja, aber das ist natürlich was anderes, weil ich dieses Lebensgefühl natürlich kenne, während du das Lebensgefühl in den 20er Jahren nicht kennst. Wie näherst du dich an dieses Lebensgefühl an?
Ja, ist tatsächlich auf zwei Arten. Also ich schreibe ja über Frauen aus meiner Familie, und aus diesem Zusammenhang habe ich eine ganze Menge private Aufzeichnungen, jetzt zwar keine Tagebücher, aber ich habe eine ganze Menge Fotos, ich habe eine ganze Menge Dokumente. Ich habe natürlich mir auch Babylon Berlin angeguckt, einfach um mal zu gucken, wie die das machen.
Wie man es nicht macht?
Ja, weiß ich nicht. Also es geht ja manchmal auch um so, also lustigerweise so ganz banale Dinge wie die Frage, was haben die Leute früher eigentlich gefrühstückt? Also so Alltagsquatsch oder haben die denn jetzt ihren scheiß Kaffee getrunken? Das ist vielleicht nicht, dass es im Buch, na gut, das kann man auch noch anders, das ist ja relativ prominent auch erforscht und dargestellt, das kriegt man auch noch anders hin, aber so Alltagssachen, Alltagssachen oder zum Beispiel, wo ich doch verblüfft war, wie kompliziert es ist, das rauszufinden, meine eine Figur fährt mit dem Zug von Rostock nach Berlin Und ich dachte, ja, ich google mal eben schnell, wie lang brauchte man denn im Jahr 1927 für diese Zugfahrt? Und gab es dann durchgehenden Zug? Musste man da umsteigen? Wenn ja, wo? Und an welchem der diversen Berliner Bahnhöfe endet dieser Zug? Und ich dachte, naja, dazu wird es ja irgendwie alles Mögliche geben. Ich google das mal eben schnell. Und dann habe ich doch irgendwie anderthalb Stunden mich durch irgendwelche Eisenbahnerforen irgendwie geklickt, bis ich die entsprechenden Informationen hatte. Also wenn man anfängt, diese Details zu recherchieren, dann merkt man erst, wie fummelig und kleinteilig das unter Umständen werden kann. Was für mich eine super Quelle ist, ist Gabriele Terget, die Journalistin war im Berlin der 20er Jahre und die auch Romane und Bücher geschrieben hat, aber eben diese Zeit selber erlebt hat und da eben so schreibt, dass man eben nicht auf diese ganzen Babylon-Berlin-Klischees, also dass die junge Frau aus der sozusagen aus sehr einfachen Verhältnissen, die sich prostituieren muss und nicht etwa einfach nur so, sondern im SM-Milieu und die sich dann als Schreibkraft hocharbeitet und so, das ist da eben alles nicht, sondern da wird eben so ganz banaler Alltag geschildert und daraus kann man dann so ein bisschen Honig saugen. Und hast du das manchmal auch, dass du dir was sozusagen einen Plotkniff überlegst und dann fällt dir ein, nee, geht ja gar nicht, weil die hatten ja alle noch keine Handys oder so? Also das, was meinen Kindern passiert, wenn ich versuche, in Emil und die Detektive vorzulesen, dass das eigentlich nicht möglich ist, weil die Vorstellung, dass man nicht jederzeit überall telefonieren kann und so denen einfach so dermaßen fremd ist, dass das zu anstrengend ist, ihnen das zu erklären. Ich glaube, die müssen irgendwann den Film sehen.
Nee, da merkt man halt doch wieder, dass ich 10 Jahre älter bin als du. Ich habe eher immer noch das Problem, dass ich mir sowieso alle Plots so ausdenke, als wenn es keine Handys gäbe. Und eigentlich auch die Hälfte meiner Plotarbeit im Kriminalroman besteht eigentlich darin, zu erklären, warum die Leute ihre scheiß Handys nicht benutzen können, weil eigentlich praktisch jeder Plot dann nach 10 Minuten vorbei ist. Und ich bin total froh, dass es das da in dem 80er-Jahre-Roman, dass es das da halt irgendwie nicht gibt.
Bist du eigentlich mal von, gibt's manchmal so bei Lesungen oder kriegst du manchmal Post von Lesern deiner Kriminalromane, die dich auf Fehler hinweisen in der Recherche und die dann so Experten sind in irgendeinem bestimmten Thema, das du nur so gestreift hast und dir dann nochmal darlegen, dass du da Schwachsinn geschrieben hast? Passiert das manchmal oder nicht?
Ja, aber also absolut. Das sind dann zum Teil so Sachen, also die wütendsten Briefe gibt es, wenn man City Nord mit Bindestrich schreibt. Oder wenn man schreibt, Tondorf sei im Nordosten und nicht im Osten von Hamburg. Und ich hatte einmal, bin ich auch von einem Wasserschutzpolizisten, einem Pensionierten, nach einer Lesung korrigiert worden, der dann aber halt auch einfach den Angaben der Polizei, die ich eingeholt hatte, widersprochen hatte, wo ich dann auch das Gefühl hatte, okay, ich begebe mich hier in ein Spannungsfeld, das unter Fachleuten schon seit längerem umstritten ist. Wer hat jetzt eigentlich an Bord eines Schiffes welche Befugnisse und so weiter? Aber davon ganz, 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 ganz abgesehen, ich finde, dass kein fiktionaler Text in irgendeiner Art und Weise, es kann Leute stören, wenn da was nicht stimmt. Das finde ich völlig nachvollziehbar. Manchmal geht es mir auch so. Aber ich finde, man darf an keinen fiktionalen Text mit dem Interesse herantreten oder mit der Erwartung, dort etwas über einen Ort oder über eine Zeit oder über eine bestimmte Gruppe Menschen oder so zu lernen, das finde ich irgendwie nicht richtig. Ich meine, siehst du das nicht auch so?
Na klar, auf jeden Fall. Das ist ja auch im Grunde das Schöne am fiktionalen Schreiben im Gegensatz zum journalistischen Schreiben, dass man all diesen Konventionen nicht so unterworfen ist.
Es gibt eine Sache beim Recherchieren, und ich muss sagen, mir persönlich, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ich recherchiere gerne in Büchern, aber es fällt mir einfach qua naturell nicht leicht, irgendwo anzurufen und zu sagen, ey, darf ich mal Ihren Elbtunnel angucken, darf ich mal in Ihr Schwimmbad und alles Mögliche. darf ich mal in Ihrem Kreuzfahrtschiff hinter die Kulissen gucken? Das fällt mir sehr, sehr schwer. Dafür bin ich eigentlich zu schüchtern und bereite ungern Umstände. Und darum vermeide ich Recherche eigentlich. Und was mir dabei auch geholfen hat, ist, es gibt in diesem Buch übers Schreiben von Stephen King, im Grunde genommen ist die Hauptsache, die mir in Erinnerung geblieben ist, er beschreibt, wie er einen in den 50er Jahren angesiedelten Roman schreibt und wie irgendwie ein Sheriff's Deputy oder irgendein Typ so eine Entdeckung macht und dann das Revier in Aufregung versetzt und dann führt es zu immer größeren Sachen. Und sein Ding ist aber immer einfach nur schreiben und möglichst also sich durch nichts aufhalten lassen und gar nicht, vor allem nicht durch die Recherche. Er hat so ein bisschen fast so einen esoterischen Glauben daran, dass man sozusagen so einen kreativen Treibstoff für ein Projekt hat und den darf man halt nicht in Recherchen und Prokrastination vertändeln, sondern man muss einfach das Ding schreiben. Und er sagt, und dann danach gebe ich diesen Text jemandem, der sich mit Sheriff's Departments in den Südstaaten in den 50er Jahren auskennt und frage den, was davon ist völliger Unsinn und das ändere ich dann. Und ich muss sagen, dass das eigentlich so ein bisschen meine, also ich glaube, wenn ich das nächste Mal nochmal wirklich richtig was Recherchegetriebenes schreiben müsste, würde ich es, glaube ich, auch so machen, dass ich erstmal die Geschichte schreibe und dann danach gucke, was eigentlich alles völliger Quatsch ist.
Das finde ich eine super Idee. Nicht vorher die Geschichte tot recherchieren, sondern sie einfach hinterher nachrecherchieren lassen. So mache ich das jetzt auch.
Mensch, Alina, es war wieder total interessant, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich drauf, dass wir wahrscheinlich genau auch über dieses Thema jetzt, während wir dieses Jahr beide parallel unsere nächsten Bücher schreiben, dass wir uns noch oft darüber austauschen werden.